Dibana war ein Apologet des sokratischen Christentums, wahrscheinlich auf Anbus 4 geboren, der im 8. Jahrhundert vor Corinno lebte, vermutlich unter der zweiten Regierung Dalamaks. Von seinen Schriften ist nur ein Bruchteil erhalten. Aus den überlieferten Betrachtungen Tibanas stammt der Satz: Die Herzen der Menschen wohnen alle in derselben Wildnis. Aus Historische Perspektiven von Prinzessin Irolan.
Sie sind Bias, sagte der Gula beim Betreten der kleinen Kammer, wo der Zwerg unter Bewachung gehalten wurde. Ich bin Hyde. Er war mit der abendlichen Wachablösung gekommen. Ein böiger Wind hatte Sand und Staub aufgewirbelt und in ihre Gesichter geblasen, als sie hastig den äußeren Hof überquert hatten. Jetzt konnte er die Wächter draußen im Korridor miteinander lachen und scherzen hören.
»Sie sind nicht Hyde«, sagte der Zwerg. »Sie sind nicht Duncan Idaho. Ich war dabei, als sie ihren Leichnam in den Tank taten, und ich war dabei, als sie ihn wieder herauszogen. Da war er keiner mehr, sondern eine lebendige Hülle für eine neue Kreatur, bereit für die Ausbildung.«
Hyde schluckte mit trockener Kehle. Das Licht in der Kammer war grell und gelblich, aber die grünen Wandbehänge nahmen ihm die kalte Intensität. Es war warm und auf der Stirn des Zwerges schimmerte Schweiß. Dieser Bias schien eine Person von komischer Redlichkeit zu sein, als ob die Ziele und Absichten, die ihm von den Tleilaks eingepflanzt worden waren, durch seine Haut hinaus projiziert würden. Unter der Maske von Feigheit und Frivolität steckte Kraft. Muad'Dib hat mich beauftragt, Sie zu verhören. Wir möchten wissen, mit welcher Absicht die Tleilaks Sie hier eingesetzt haben, sagte Hyde.
Tleilaks, Tleilaks, erwiderte der Zwerg. Ich bin ein Tleilaks, Sie Tölpel, und Sie sind auch einer, was das angeht.
Hyde starrte den Zwerg an. Bias strahlte eine charismatische Wachsamkeit und Munterkeit aus, die den Beobachter unwillkürlich an alte Geschichten von Waldschraten und Gnomen gemahnte. »Hören Sie die Wachen draußen?« fragte Hyde. »Wenn ich Ihnen den Befehl gäbe, würden Sie sie ohne Aufhebens erwürgen.«
»Haha«, rief Bias. »Was für ein dickfälliger Lümmel Sie geworden sind! Und Sie sagten, Sie seien gekommen, um die Wahrheit zu suchen!«
Hyde fand, dass ihm die heimliche Ruhe und Überlegenheit hinter der Miene des Zwerges nicht gefiel. Er sagte, »Vielleicht suche ich nur die Zukunft.«
»Gut gesprochen«, sagte Bias. »Nun kennen wir einander. Wenn zwei Diebe sich begegnen, brauchen sie keine gegenseitige Vorstellung.«
»Wir sind also Diebe«, sagte Hyde. »Was stehlen wir?«
»Keine Diebe, sondern Würfel«, sagte Bias. »Und Sie kamen her, um meine Punkte zu lesen. Ich wiederum lese die Ihren. Und siehe da, Sie haben zwei Gesichter.«
»Haben Sie wirklich gesehen, wie die Tleilaks mich in den Tank gesteckt haben?« fragte Hyde.
»Sagte ich es nicht?«
versetzte Bias. Er sprang auf die Beine.
»Wir hatten furchtbar viel Mühe mit Ihnen. Das Fleisch war schon so zerfallen, dass es nicht zurückkommen wollte.«
Hyde hatte plötzlich das Gefühl, dass er in einem Traum existiere, der von einem anderen Geist gelenkt wurde. Und dass er, wenn er dies vergäße, in den Gehirnwindungen jenes Geistes verloren gehen könnte. Bias neigte den Kopf zur Seite und wanderte im Kreis um den Gola, während er ihn musterte.
»Aufregung weckt alte Verhaltensmuster in Ihnen«, bemerkte Bias. »Sie sind der Verfolger, der nicht finden will, was er verfolgt.«
Hyde drehte sich langsam um seine Achse, um den Zwerg im Auge zu behalten. »Sie sind eine Waffe, die auf Muad'Dib zielt«, sagte er. »Wie lautet Ihr Auftrag? Was haben Sie zu tun?«
»Nichts«,
sagte Bias und blieb stehen.
»Ich gebe Ihnen eine gewöhnliche Antwort auf eine gewöhnliche Frage.«
»Dann wurden Sie auf Aaliyah gezielt«, sagte Hyde. »Ist sie Ihr Ziel?«
»Auf den anderen Welten nennt man sie Hort, das Fischungeheuer«, sagte Bias. »Wie kommt es, dass ich ihr Blut sieden höre, wenn Sie von ihr sprechen?«
»Man nennt sie Hort?« wiederholte der Gola nachdenklich. Er beobachtete Bias auf irgendeinen Hinweis, aber die komischen Antworten des Zwergs brachten seine Gedanken aus der Ordnung.
»Sie ist die jungfräuliche Hure«, sagte Bias. »Sie ist vulgär und hinterlistig, kenntnisreich und von einer Klugheit, die erschreckt, grausam, wenn sie am freundlichsten ist, und wenn sie aufbauen will, ist sie destruktiv wie ein Erdbeben.«
»Sie sind also gekommen, um gegen Aaliyah zu sprechen«, sagte Hyde.
»Gegen sie?«
Bias warf sich auf ein Kissen an der Wand.
»Ich kam her, um mich vom Magnetismus ihrer körperlichen Schönheit anziehen zu lassen.«
Er grinste, die schweren Lider halb geschlossen. Aaliyah angreifen heißt ihren Bruder angreifen, sagte Haid.
Das ist so klar, dass es schwierig zu sehen ist,
erwiderte Bias.
In Wahrheit sind der Herrscher und seine Schwester eine Person, Rücken an Rücken, ein Wesen, das halb männlich und halb weiblich ist.
Ähnliches haben wir von den Nomaden der inneren Wüste zu hören bekommen, sagte Haid. Und das sind diejenigen, die die Blutopfer für Shai-Hulud wieder eingeführt haben. Wie kommt es, dass sie ihren Unsinn wiederholen?
Sie wagen es, das als Unsinn zu bezeichnen?
Fragte Bias.
Ausgerechnet Sie, der Sie sowohl Mensch als auch Maske sind? Ah, die Würfel können eben Ihre eigenen Punkte nicht lesen. Ich vergesse das immer wieder. Und Sie sind doppelt verwirrt, weil Sie dem Atreides-Doppelwesen dienen. Ihre Sinne sind der Antwort nicht so nah wie Ihr Verstand.
Predigen Sie dieses Zeug über Muad'Dib auch Ihren Wächtern? Fragte Haid mit gedämpfter Stimme.
Sie predigen mir,
sagte Bias.
Und Sie beten. Aber warum sollen sie nicht? Wir alle sollten beten. Leben wir nicht im Schatten der gefährlichsten Schöpfung, die das Universum je gekannt hat?
Gefährlichste Schöpfung?
Ihre eigene Mutter weigert sich, mit ihnen auf demselben Planeten zu leben.
Warum antworten Sie mir nicht offen und ohne Umschweife? Fragte Haid. Sie wissen, dass wir sie auch mit anderen Mitteln verhören können. Wir werden unsere Antworten bekommen. So oder so.
Ich habe Ihnen geantwortet. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass der Mythos Wirklichkeit ist? Bin ich der Wind, der Tod in seinem Bauch trägt? Nein, ich bin Worte. Solche Worte wie der Blitz, der vom Sand in einem dunklen Himmel zuschlägt. Ich habe gesagt, blas die Lampe aus, es ist Tag. Und Sie sagen ständig, gib mir eine Lampe, damit ich den Tag finden kann.
Sie spielen ein gefährliches Spiel mit mir, sagte Haid. Dachten Sie, ich könnte diese Zensuni-Idee nicht verstehen? Die Fährte Ihrer Gedanken ist so klar wie die eines Vogels im Schlamm. Bias fing zu kichern an. Warum lachen Sie?
Weil ich Zähne habe und wünschte, ich hätte keine,
prustete Bias.
Hätte ich keine Zähne, könnte ich nicht mit Ihnen knirschen.
Und nun weiß ich, welches Ihr Ziel ist, sagte Haid. Sie wurden auf mich angesetzt.
Und ich habe es genau getroffen,
sagte Bias.
Sie gaben ein so großes Ziel ab, wie hätte ich es verfehlen können?
Er nickte mit seinem großen Kopf zu sich selbst.
Nun werde ich Ihnen etwas vorsingen.
Er begann zu summen. Ein weinerliches, monotones Thema, wieder und wieder und wieder. Haid stand steif und unbehaglich. Ein unerklärlicher Schmerz fuhr an seinem Rückgrat auf und nieder. Er starrte dem Zwerg ins Gesicht, sah jugendliche Augen in einem alten Gesicht. Solch ein großer Kopf. Alle Züge liefen um den vorgestülpten Mund zusammen, aus dem der monotone Singsang kam. Haid musste an altertümliche Rituale denken, an alte Worte und Sitten, halb vergessene Bedeutungen in verlorenem Gemurmel. Hier geschah etwas Wesentliches, ein blutiges Spiel von Gedanken und Ideen über die Zeit hinweg, verborgen im Gesang des Zwerges. Es war wie ein flammendes Licht in der Ferne, das näher und näher kam und das Leben für eine Spanne von Jahrhunderten erhellte.